Dieser Podcast wird präsentiert von Sustainable Switzerland, der Plattform für eine nachhaltige Schweiz.
NZZ Geopolitik.
Als Israel in der Nacht auf den 13. Juni damit begann, den Iran anzugreifen mit Wucht und Präzision, später mit der Unterstützung der USA, da fragte man sich, wer eilt dem Mullah-Regime zu Hilfe? Schließlich hat Iran Verbündete. Etwa die pro-iranischen Milizen, ein von Teheran aufgebautes Bündnis in der einst vielbeschworenen Achse des Widerstands. Doch die Hamas sind durch den Gazakrieg stark geschwächt, ebenso die Hisbollah im Libanon und das Assad-Regime in Syrien, auch ein Verbündeter Irans, ist längst gefallen. Übrig bleiben eigentlich nur die Houthi, die Rebellenmiliz im Jemen. Ruhig geblieben sind sie jedenfalls nicht. Unmittelbar nach den israelischen Militärschlägen organisierten die Houthi-Rebellen in Sana'a, der Hauptstadt Jemens, große Solidaritätsproteste für Iran. Und als noch unklar war, ob US-Präsident Trump sich an Israels Militärschlägen gegen Iran beteiligen werde, da warnte der Militärsprecher der Houthi-Rebellen die USA. Falls die Amerikaner sich am Krieg gegen Iran beteiligen, greifen die Houthi wieder ihre Schiffe im Roten Meer an. Daniel, sind das propagandistische Worthülsen oder doch eine ernstzunehmende Drohung, dass da aus Jemen kommt?
Da ist sicher auch Rhetorik mit dabei. Das kennt man aus der arabischen Welt. Da wird immer viel angedroht. Aber man darf natürlich nicht vergessen, die Houthis haben in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass mit ihnen doch zu rechnen ist. Es ist also gut möglich, dass, sollte sich dieser Konflikt ausweiten oder verlängern oder der Waffenstillstand gebrochen werden, dass dann die Houthis auch weiter wieder eingreifen könnten, auch stärker eingreifen könnten. Denn am Ende des Tages sind sie ja ein bisschen sowas wie dieser Last Man Standing, die letzte Verteidigungslinie des Iran, die eben noch steht und quasi ein bisschen unangetastet ist.
Das ist NZZ Geopolitik. Das große Ganze verstehen. Mein Name ist Marlin Oehler und mit Nahost-Korrespondent Daniel Böhm spreche ich heute über die Bedeutung der Houthi angesichts der zerbrochenen Achse des Widerstands und darüber, welche Gefahr für Israel, die Region und die Welt von der Rebellenmiliz im Jemen noch ausgeht. Hallo Daniel, ich grüße dich nach Beirut.
Hallo Marlin, Grüße nach Zürich.
Gehen wir kurz zurück. Vor den israelischen Schlägen gegen Iran, da waren die Houthi vor allem für Israel eine Bedrohung und machten immer wieder mit Raketenattacken auf Israel von sich reden. Ein Beispiel, das international Schlagzeilen machte, war am 4. Mai.
Ja, richtig. Es war ein Sonntagmorgen und an diesem Tag gab es Raketenalarm, Sirenenalarm über Tel Aviv. Stellte sich dann heraus, dass eine Rakete im Anflug war und diese Rakete schaffte es auch wirklich, Israel zu treffen. In der Nähe des Hauptterminals des Flughafens Ben-Gurion, des großen internationalen Flughafens von Tel Aviv. Mhm. Und trotz all der modernen Abwehrsysteme der israelischen Armee, der Raketenabwehr, war es eben nicht gelungen, diese einzelne Rakete, das einzelne Geschoss abzufangen.
Und der Militärsprecher Yahya Sareh, den wir auch vorher schon gehört haben, der bestätigte umgehend, dass das die Houthi waren und kündigte weitere Raketen gegen Israel an.
Ja, genau. Auch vorher und nachher haben die Houthis Israel immer wieder angegriffen. Also es war nicht zum ersten und zum letzten Mal. Mhm. Immer wieder wurden Raketen abgefangen. Und das zeigt eben, dass die Houthis diesen Kampf gegen Israel ernst nehmen und immer wieder attackieren. Ja. Und das hat natürlich auch Gegenschläge provoziert. Also die Israelis haben den Flughafen von Sana'a angegriffen, den Hafen von Hodeidah. Das sind zwei Städte in Jemen, die unter Houthi-Kontrolle stehen. Sie haben Treibstoffdepots bombardiert und Kraftwerke. Es gab immer wieder dieses Hin und Her.
Also es bindet wirklich ziemliche Kräfte der Israelis.
Genau, es bindete so gewisse Kräfte und es zeigte vor allem auch, dass die Houthis eben über ein militärisches Potenzial verfügen. Denn man darf ja nicht vergessen, Israel, die USA und Verbündete haben seit Monaten auch Luftangriffe auf die Houthi-Stellungen geflogen. Also die haben modernste Waffentechnologie eingesetzt. Die haben ziemlich viele Kosten, auch fast 1 Milliarde in den ersten 3 Wochen der letzten amerikanischen Operation, die diesem Frühjahr lief. Also man hat da schon Aufwand betrieben, um diese Houthis einzuhegen. Aber die haben sich einfach nicht kleinkriegen lassen. Mhm. Bis heute nicht wirklich.
Ja. Okay. Aber irgendwie hat mich das schon immer wieder erstaunt. Also wie eine Rebellenmiliz im Süden der arabischen Halbinsel, gefühlt wirklich weit weg, derart viel mediale Aufmerksamkeit bekommt, ein solches Störpotenzial auf vielen Ebenen entfalten konnte. Wie sind die Houthi denn zu dieser Stärke gekommen, also in diese Position, eine echte Bedrohung am Roten Meer zu sein?
Genau, also man muss da ganz kurz gucken, wo die Houthis herkommen. Das ist eine schiitisch-islamistische Rebellenmiliz aus dem Norden von Jemen. Mhm. Die sind zum ersten Mal groß aufgetreten in der Zeit nach dem 11. September, dem Anschlag in Amerika. Damals war es ein radikaler Prediger, Hussein al-Houthi, der die Bewegung mitgegründet hat. Die Houthis haben sich jahrelang Kämpfe geliefert mit den jemenitischen Regierungstruppen damals. Schon damals waren die nur ganz schwer zu besiegen und haben sich als sehr, sehr, sehr widerstandsfähig erwiesen. Mhm. Und 2014/15, als Jemen im Chaos war, das Land ist ab 2011 so eine Art Bürgerkrieg abgerutscht, haben die Houthis dann die Macht in Nordjemen, also in der Hauptstadt Sanaa, übernommen. Und für sie war das eine Revolution und ein Beginn eines neuen Zeitalters.
Mhm. Also vor etwa 10 Jahren übernehmen die Houthi zumindest einen Teil Jemens. Da kommen sie an die Macht.
Ja, richtig. Das war vor ungefähr 10 Jahren. Da haben die den Norden Jemens überrannt. Die haben dort auch die damals offiziell international anerkannte Regierung aus Sanaa, aus der Hauptstadt, vertrieben. Seither herrscht in Jemen so eine Art sehr komplexer Flickenteppich. Also es gibt eben diese Houthis im Norden. Es gibt andere Milizen, die andere Teile des Landes beherrschen. Unter anderem gibt es bis heute auch noch eine international anerkannte Regierung, deren Macht aber sehr begrenzt ist. Mhm. Saudi-Arabien hat da mit reingespielt, die Vereinigten Emirate. Beide haben zum Teil Anti-Houthi-Gruppen unterstützt. Es gab da lange auch einen Versuch, die Houthis zurückzudrängen.
Ja.
Aber am Ende, was dabei rumkam, war, dass sich halt die Houthis in diesem Nordjemen, in dieser Region um Sanaa, wirklich etabliert haben. Die haben dann einen eigenen Staat mit eigenen Regeln aufgebaut.
Und worum geht's den Houthi? Was ist ihr Ziel?
Das ist, glaube ich, auch ein bisschen vielfältig. Also einerseits gab es immer diesen Willen, eben Jemen zu kontrollieren. Deswegen haben sie auch aus dem Norden in den Jahren danach immer noch versucht, das Gebiet unter ihrer Kontrolle weiter auszuweiten. Es gibt aber auch andere Elemente. Sie haben eine Vorstellung, wie sie einen Staat bauen wollen. Sie wollen einen Gottesstaat. Sie orientieren sich sehr auch an dem iranischen Modell, was ja auch eine islamische Republik ist, und wollen halt die Gesellschaft verändern und durchdringen. Gleichzeitig sind sie hochgerüstet, haben halt auch ihr Militär hoch aufgebaut. Sie sind sehr kompromisslos und fanatisch. Man hört das ja schon, wenn man diesen Slogan hört. Ne, Gott ist groß, tot Amerika, tot Israel. Verdammt seien die Juden, siegt dem Islam. Also das zeigt ja, dass das über Jemen alleine rausgeht, sondern dass die Houthi sich auch positionieren, eben im ganzen Nahen Osten, bis hin zu dem eben den Kampf gegen Amerika. Und das hat halt Auswirkungen auch auf die Region und mittlerweile, wie wir eben gesehen haben, auch zum Teil auf die Welt.
Okay. Aber man hat trotzdem so ein bisschen den Eindruck, man weiß wenig über dieses Houthi-Gebiet. Das ist hermetisch abgeriegelt. Du bist ja selber vor knapp einem Jahr, Daniel, in den Jemen gereist. Konntest du da in dieses Houthi-Reich irgendwie einblicken?
Also ich und Dominik Nahr, der auch mitgekommen ist, NZZ-Fotograf, wir haben das versucht. Wir wollten eben in das Houthi-Gebiet rein, aber sehr verschlossen. Wir sind dann nach Aden gefahren, also in eine Stadt im Südjemen, wo man eben hinkommt, und haben uns von dort diesem Houthi-kontrollierten Gebiet angenähert.
Ja.
Mit dem Ziel, da reinzukommen. Es hat dann nicht funktioniert, weil die Houthis eben auch sehr, sehr misstrauisch sind. Die lassen eigentlich so gut wie nie ausländische Journalisten rein. Wir konnten aber sehen, wie dieser Krieg gegen die Houthis und auch die Präsenz der Houthis das Land verändert hat. Also man sah halt, wie sehr das Land unter diesem Bürgerkrieg gelitten hat, der seit der Houthi-Machtübernahme eben herrscht. Mhm. Und man traf halt dann auch in diesen Grenzstädten zum Houthi-Gebiet, wo zum Teil auch noch ein bisschen gekämpft wurde, auf Leute, die aus dem Houthi-Gebiet geflohen sind und eben gesagt haben, wie schwer und oppressiv die Lage da ist.
Mhm. Was erzählen die genau?
Die sagen halt oftmals, dass es wirtschaftlich sehr schlecht ist, dass die Houthis halt sehr strenge Kontrolle ausüben, dass die so eine eigene Ideologie stark durchsetzen, also bis hin zu Schulen, Schulbüchern. Also dass das wirklich so ein totaler Staat ist, der halt da aufgebaut wird.
Mhm. Irgendwie clasht das mit den Bildern, die wir auch haben von den Houthi, von diesen hochgerüsteten Waffensystemen und spektakulären Militäraktionen.
Ja, das ist ja auch ein bisschen dieser Widerspruch, der da zum Teil herrscht. Also einerseits, wenn man sich die Geschichte der Houthis anguckt, wir haben es ja vorher erwähnt, die sind ja eben in diesem im Nordjemen, in so einer ländlichen Gegend groß geworden, haben sich da entwickelt. Das war eigentlich so eine Stammesmiliz am Anfang. Und mittlerweile sind die so zu einer regelrechten Streitmacht geworden. Das wird geschätzt von 180.000 bis auf 200.000 Kämpfer, die die Houthis zur Verfügung haben. Vielleicht auch mehr, ist wirklich schwierig zu sagen. Also man sagt ja immer, es wird immer gesagt, die Houthis sind irgendwelche Kämpfer in Flipflops. Mhm. Aber das wird dem eben nicht ganz gerecht, weil mittlerweile diesen Staat, den sie aufgebaut haben in Nordjemen, der verfügt über eine richtige Armee, über Helikopter, über Kampfflugzeuge, Spezialeinheiten, Panzerdrohnen und eben auch über ballistische Raketen. Mhm. Wenn sie das ja nicht hätten, dann könnten sie eben auch nicht diese Raketen auf Israel abschießen, was sie immer wieder machen. Also das ist mittlerweile ein ziemlich großer Apparat, den die da haben.
Und diese militärische Macht, die demonstrieren die Houthi auch immer wieder an großen Paraden in Sanaa, der Hauptstadt, zum Beispiel hier im September 2023.
Genau, also die Houthis machen diese Paraden immer wieder, zeigen sie dann ihre militärische Stärke. Da kommen auch tausende Zuschauer. Und was eben interessant ist, sie stellen auch wirklich diese Sachen zur Schau. Viel mehr als eben andere Milizen in der Region.
Ja, die fahren so auf Lastwagen an der Zuschauermenge vorbei und ein Sprecher erzählt eigentlich, was die Houthi alles für Material haben. Jedes einzelne Rüstungsgut wird eigentlich aufgezählt.
Ja, richtig. Viele Raketen, Drohnen, eben diese Fernwaffen, die man halt einsetzen kann, um einen Feind weit zu treffen. Und das sieht man halt bei diesen großen Paraden, sieht man dann, wie diese ganzen Sachen eben zur Schau gestellt werden.
Ja, und woher sind denn diese Waffen? Also darüber müssen wir kurz sprechen. Wer finanziert das alles und auch das Houthi-Regime?
Also am Anfang war das so, am Anfang hatten die vor allem eigene Waffen, die haben auch zum Teil Raketen bekommen von der jemenitischen Armee, als sie die Macht übernommen hatten. Die Jemeniten hatten eine eigene Raketentruppe. Mhm. Wichtigster Verbündeter im Moment ist jedoch der Iran und eben die Kurzeinheiten der iranischen Revolutionsgarden. Und diese Truppen haben so ab 2015 angefangen, den Houthis immer mehr Waffen zu liefern. Da ging es vor allem um Raketen, also ballistische Raketen, Drohnen, Drohnenteile, aber eben auch zum Teil Antischiffsraketen. Dazu kam Training und militärische Beratung. Also die Iraner haben den Houthis dann geholfen, zu lernen, wie man mit diesen Waffen umgeht. Und all das hat dann die Houthis von eben dieser Stammesmiliz, die damals im Norden gekämpft hat, zu einer hochgerüsteten, disziplinierten Kampftruppe gemacht.
Mhm. Also Iran, klar, da gibt es den Zusammenhang einerseits Waffen, Support, Ausbildung, Teil der Achse des Widerstands. Die Houthi sind eine schiitisch-islamische Miliz. Da gibt es natürlich auch die ideologische Nähe, du hast es vorhin angesprochen, auch das Vorbild Irans, dieser Islamischen Republik. Kann man also sagen, die Houthi waren bislang so ein bisschen eine Marionette des Iran, also ein verlängerter Arm der Iraner am Roten Meer?
Ich glaube, das wäre zu einfach, glaube ich, zu unidimensionell, um es mal so zu sagen. Ganz klar, es gibt natürlich diesen Einfluss des Iran. Der Iran hat ein Interesse, sich dort festzusetzen in dieser Region. Mhm. Es geht darum, Iran hat lange die Strategie verfolgt, die Konflikte in der Region vom eigenen Territorium fernzuhalten. Das heißt, man hat immer wieder investiert in sogenannte Proxy-Milizen, also Stellvertreter-Milizen oder Verbündete im Ausland. Ja. Jemen ist ja nicht das einzige Land, im Libanon wird es gemacht, auch im Irak. Das gab dann den Iran dann die Möglichkeit, halt auf ihre Feinde Druck aus einem Drittland auszuüben. Aber dass das jetzt so läuft, dass Teheran einfach einen Befehl gibt und die Houthis dann einfach ausführen, das ist nicht der Fall, denn die sind trotz allem auch bis zu einem gewissen Grad eigenständig. Mhm. Dazu kommt, dass die Houthis auch ihre eigenen strategischen Interessen innerhalb von Jemens haben, ihre eigenen strategischen Interessen in der Region, wo sie sind.
Und die wären?
Ja, sie profitieren von der geostrategischen Lage, die sie haben. Sie versuchen zum Beispiel vorzudringen in die Erdöl-Provinzen von Jemen, die sie zum Teil noch nicht unter Kontrolle haben. Es gibt auch Leute, die sagen, dass die Houthis ideologisch einen Anspruch haben, zum Beispiel sich auszuweiten in Richtung Saudi-Arabien. Sie haben verschiedene eigene Interessen in Jemen selber. Sie würden gerne ganz Jemen kontrollieren oder zumindest ihren Staat anerkannt haben, die unabhängig sind jetzt einfach nur vom iranischen Einfluss.
Mhm. Und das Erdöl bräuchten sie auch, um ihren Staat zu finanzieren oder ihre Kriegsführung.
Richtig, und auch, weil halt das Land ist natürlich isoliert. Sie stehen auch unter Sanktionen, nicht nur vom Westen, auch die arabischen Nachbarstaaten. Denen sind die Houthis ein Dorn im Auge mit ihrer aggressiven Politik und die versuchen, die einzudämmen. Das heißt, sie bräuchten eigentlich unbedingt Öl, Erdöl, um eben ihren Staat zu finanzieren. Ja. Den Krieg, aber einfach auch die allgemeine Wirtschaft, die ja auch am Boden liegt nach dem Bürgerkrieg dort.
Okay. Gut, also ich vermute, dieser iranische Einfluss im Süden der arabischen Halbinsel gefällt nicht allen. Vor allem die Saudis im Norden werden damit nicht glücklich sein. Erzrivale des Iran. Aber vor allem für Israel ist das eine unangenehme Situation. Denn das erklärte Ziel der Houthis, wir haben es gehört, ist die Zerstörung Israels.
Ja, das ist richtig. Es ist natürlich eben im Slogan der Houthi schon drin, dass man eine tief anti-israelische Haltung hat. Man will die Vernichtung des israelischen Staates, was natürlich all diese radikalen Gruppen immer vor sich hertragen. Das ist ja nicht, die Houthis sind nicht die einzigen. Auch die Hezbollah hat das zum Teil gesagt. Der iranische Staat sagt das immer wieder. Aber es gab dann eben schon so eine Zäsur, die dann dazu geführt hat, dass das dann nicht mehr nur Theorie war, was auf einer Flagge oder einem Slogan stand, sondern auch, dass man es versucht hat, zumindest teilweise umzusetzen. Das war dann eben nach dem 7. Oktober, dem Überfall der Hamas auf Südisrael und dem darauffolgenden sehr brutalen Gaza-Krieg der israelischen Armee. Die Houthis haben sich dann relativ schnell auf die Seite der Palästinenser geschlagen, haben gesagt, aus Solidarität der Palästinenser beteiligen wir uns mit einzelnen Aktionen an dem Krieg. Und sie haben auch von Anfang an halt ganz große Veranstaltungen organisiert, wo sie gezeigt haben, Tausende, Zehntausende Leute zusammengetrommelt haben. So, wir sind auf der Seite der Palästinenser und wir gehen da voll mit rein.
Ich habe hier ein Beispiel vom 20. Oktober 2023 in Sanaa. Es sind unglaubliche Bilder. Ein Fahnenmeer, Palästina und Jemen-Flaggen und man sieht viele Waffen, traditionelle Dolche, aber auch viele Kalaschnikows, in deren Lauf eine Palästina-Flagge steckt. Was rufen die Menschen da?
Ja, sie rufen also Dinge wie: Erhebt eure Stimme gegen Israel, Netanyahu ist ein Kriegsverbrecher. Und dann diese klassischen Dinge, die in der arabischen Welt immer wieder gerufen werden, so mit unserem Leben, mit unserem Blut opfern wir uns für dich, O Al-Aqsa, das ist die Moschee in Jerusalem. Dann stehen halt Sachen auf den Schildern wie boykottiert US- und israelische Waren, die Juden sind unsere Feinde, Allah Akbar. Diese Slogans, die man immer wieder auf diesen islamistisch geprägten Großdemonstrationen im Nahen Osten hört, die sich eben gegen Amerika und Israel richten. Mhm. Es ist eine Mobilisierung nach innen. Wir haben ja erfahren, die Houthis kontrollieren den Norden von Jemen, aber es gibt ja immer noch andere Milizen in dem Land und andere militärische Gruppen. Das heißt, die Houthis müssen auch immer dafür sorgen, dass die Disziplin in dem von ihnen kontrollierten Gebiet aufrechterhalten wird. Das heißt, dieser Feind von außen dient auch der Mobilisierung nach innen. Mhm. Dazu können sie sich auch innerhalb der muslimischen Welt profilieren. Houthis sind Schiiten, das ist Teil der Minderheit der sunnitisch geprägten islamischen Welt. Sie sind am Rand in Jemen. Das heißt, dank ihrem Engagement für Palästina oder für die Palästinenser können sie sich jetzt so ein bisschen ins Zentrum rücken. Die Folgen davon sind ja auch zu sehen. Die Houthis haben an Profil gewonnen bei manchen Leuten in der arabischen Welt. Sie werden dort als Helden zum Teil gefeiert, weil sie eben kompromisslose Haltung gegen Israel und Amerika zeigen.
Ja, und Kritik kam ja eigentlich keine aus der arabischen Welt, sagen wir, an den Angriffen der Houthi auf Israel.
Genau, es kam halt wenig offizielle Kritik, weil diese Angriffe eben populär sind. Mhm. Selbst Ägypten hat zum Beispiel die Houthis nicht kritisiert dabei. Ägypten ist ein Anrainer vom Roten Meer, profitiert überhaupt nicht davon, dass da jetzt Chaos herrscht und Raketen fliegen. Und selbst die Ägypter haben nicht gewagt, die Houthis dann wirklich zu kritisieren.
Okay. Also für Israel ist die Situation höchst unangenehm mit diesem radikalen Gegner quasi am Roten Meer. Ich frage mich jetzt nach den Angriffen Israels auf Iran. Hat sich das für Israel entschärft?
Ich glaube, an der Grundlage hat sich nicht so viel geändert, weil eben die Houthis haben ja, wie gesagt, schon vorher immer wieder Israel angegriffen und sie werden das auch weiterhin tun. Mhm. Es wird aber durchaus auch ernst genommen von den Israelis. Man hat es gesehen, mitten in dem Krieg mit dem Iran haben die Israelis auch einen Schlag gegen die Houthis durchgeführt, haben versucht, mehrere Houthi-Kommandanten zu töten. Also ich glaube, dass dieser Kampf weitergehen wird, unabhängig davon. Und sie werden natürlich davon profitieren, dass sie eben die Möglichkeit haben, weil sie weiter weg sind und schwerer zu treffen, dass sie diesen Druck aufrechterhalten können, selbst dann, wenn es Iran oder eben die anderen Verbündeten nicht machen.
Wir sind gleich zurück.
Gemeinsam für eine nachhaltige Schweiz. Die Plattform Sustainable Switzerland zeigt dir neue Erkenntnisse aus Wirtschaft und Wissenschaft. Und bringt wichtige Akteure zusammen. Unterstützt von den Partnern BCG, BMW, D-Mobiliar, Google, Swisscom, UBS und weiteren. Fakten, Hintergründe und Infos findest du unter sustainableswitzerland.ch.
Gut, mit dem Gaza-Krieg haben die Houthi auch begonnen, die internationale Schifffahrt zu stören. Mit gezielten Attacken. Hier ein Beispiel. Aha. Auf einem riesigen Cargoschiff im Roten Meer, von einem britischen Besitzer, ein Schiff, das unterwegs ist von der Türkei nach Indien, aufgenommen mit einer Bodycam, da stürmen Rebellen die Kommandozentrale und überfallen den Kapitän. Ein Houthi-Sprecher sagt, das Schiff sei gekapert worden wegen Israels Krieg in Gaza. Wie erklären die Houthi diesen Zusammenhang?
Na, die Houthis, als sie angefangen haben mit diesen Attacken Ende 2023, da haben sie gesagt, wir greifen alle Schiffe an, die irgendwie mit Israel in Verbindung stehen. Mhm. Das muss jetzt nicht heißen, dass es einfach nur Schiffe sind, die nach Israel fahren oder die eine israelische Flagge drauf haben. Die Houthis nehmen sich auch heraus, Schiffe anzugreifen, wo sie sagen, das ist ein Land, das zum Beispiel Israel unterstützt. Also das ist so ein bisschen offene Definition, die sie da haben, von was sie angreifen und was nicht. Und das ist ja dann auch, was die Situation so schwierig gemacht hat, weil man auch gar nicht wusste, wer ist jetzt da gemeint und wer nicht. Mhm. Und das Problem an der ganzen Sache ist halt, dass die Houthis an einem geografischen Ort sitzen im Moment, wo sie wirklich viel Schaden anrichten können, was das anbelangt. Also die Houthis sind ja im Norden vom Jemen. Ihr Machtgebiet grenzt auch so ein bisschen an die Meerenge des Bab el-Mandab. Das ist der Eingang zum Roten Meer. Und das ist eine Region, die extrem wichtig ist für den Welthandel. Da läuft eigentlich die wichtigste Schifffahrtsroute von Asien nach Europa durch. Das geht dann weiter durch den Suezkanal. Mhm. Jetzt gab es halt in dieser Region in diesen letzten anderthalb Jahren ungefähr, seit die Houthis da aktiv sind, gab es etliche Angriffe. Es gab halt diese Angriffe auf Handelsschiffe, aber auch 170 Angriffe auf US-Kriegsschiffe im Roten Meer, Raketen, Drohnen, Marschflugkörper, alles Mögliche. Also das hat sich wirklich ausgeweitet, fast schon wie so zu einer Art Piratenbedrohung, die jetzt in dieser Region herrscht, die eigentlich so wichtig ist.
Mhm. Beabsichtigt oder nur billigend in Kauf genommen. Ich meine, Fakt ist, mit diesen Angriffen auf Handelsschiffe treffen die Houthi einen Nerv des Welthandels.
Ja, und die Folgen sind eben auch massiv. Also eben 12% des Welthandels gehen durch das Rote Meer, ein Drittel aller Containerschiffe. Dazu kommen auch noch Gas- und Ölfrachter zum Teil. Und was jetzt passiert ist, ist natürlich, dass ganz viele Reedereien gesagt haben, uns ist das zu risikoreich, dort durchzufahren, selbst wenn natürlich nicht jedes Schiff von den Houthis angegriffen wird. Mhm. Deswegen fahren wir jetzt lieber wieder ums Kap der Guten Hoffnung rum, also um ganz Afrika. Dadurch wird die Route viel länger, das führt dann zu Verzögerungen, zu Frachtkosten. Also das hat schon dazu geführt, dass es den Welthandel durcheinander gebracht hat. Und am Ende hat es dann eben oftmals den Endkonsumenten getroffen. Also Sachen werden teurer, kommen später an und so weiter und so fort. Also man hat schon gemerkt, dass die Houthis mit dem wirklich Schaden anrichten können.
Ja. Was mich dann auch interessieren würde, wie reagiert eigentlich China auf diese Störaktionen der Houthi? Immerhin ist das Rote Meer auch Teil der neuen Seidenstraße zu Wasser, also ein Baustein der Road and Belt Initiative. Und der Welthandel ist für China ja immens wichtig.
Ja, die Chinesen sind darüber sicher nicht erfreut. Es gab ja auch am Anfang, als die Houthis da anfingen und dann die arabische und westliche Mächte darüber diskutiert haben, was soll man jetzt damit tun, war auch die Frage, ob sich die Chinesen eventuell an einer Mission dort beteiligen würden, um das zu befrieden. Ist dann nie so weit gekommen. Sie profitieren natürlich auch nicht davon, dass der Seehandel verteuert wird. Sie haben diese Infrastrukturprojekte in Äthiopien, haben ja viel auch investiert in Ostafrika. Sie haben Militärstützpunkte in Djibouti, das ist nicht weit von den Houthis entfernt. Deswegen sind sie verärgert, aber trotzdem auch zurückhaltend. Mhm. Die Chinesen haben eine Neutralitätspolitik gegenüber Iran. Sie halten sich auch aus den Konflikten oder versuchen sich aus diesen Konflikten im Nahen Osten herauszuhalten, um eben nicht Opfer dieser Konflikte zu werden. Aber das ist genau in dieser Situation eben auch schwierig geworden.
Ja. Bei den Vorbereitungen habe ich noch gelesen, dass nach Einschätzung westlicher Geheimdienste China eine immer aktivere Rolle als Lieferant, sogar Schlüssellieferant von Technologie, auch an die Houthi im Jemen spielt. Was meinst du dazu?
Ja, China hat natürlich Kommunikationskanäle zu den Houthis aufgebaut. Es gibt dann Austausch. Das hat sicher auch damit zu tun, dass man versucht halt, sich selber aus der Zielgeraden zu nehmen, dass man versucht halt, mit denen zu reden, dass die chinesische Frachter nicht angreifen. Und natürlich ist es auch durchaus möglich, eben, dass es Indizien gibt, dass chinesische Bauteile in diesen von den Houthis beschlagnahmten Waffen gelandet sind. Also Komponenten, elektronische Komponenten, die helfen, Ziele besser zu identifizieren und anvisieren. Es muss aber nicht sein, dass das jetzt direkt von China direkt kommt, sondern China hat, wie gesagt, auch ist ein Handelspartner vom Iran. Das heißt, gut möglich, dass diese Bauteile über den Iran dann irgendwo bei den Houthis gelandet sind. Also natürlich, die Chinesen sind überall präsent, wo es um elektronische Bauteile geht in der arabischen Welt. Da sind ganz viele Sachen, die wahrscheinlich möglicherweise auch bei den Houthis gelandet sind. Mhm. Man hat aber gesehen jetzt auch, um zurückzukommen auf den Krieg gegen den Iran, dass die Chinesen gar kein Interesse an einer Eskalation haben. Man darf nicht vergessen, neben den Houthis liegt Saudi-Arabien. Das ist ein Ölexporteur, wo das meiste Erdöl mittlerweile nach China geht. Und die Chinesen sind wahnsinnig abhängig von ihrer Wirtschaft, dass trotz allem eine gewisse Stabilität im Nahen Osten herrscht.
Aber wenn man das jetzt insgesamt anschaut, also diese Zeit, wo wirklich so seit dem 7. Oktober 2023 sehr, sehr viele Störmanöver und Attacken der Houthi im Roten Meer passierten, fragt man sich irgendwie schon, warum schaffte es die Welt nicht, die internationale Gemeinschaft nicht, sich effektiver dagegen zu wehren?
Also es gab ja diese Versuche, sich zu wehren. Im Dezember 2023 haben die Amerikaner eine Koalition gebildet mit anderen Ländern und hat angefangen, Houthi-Stellungen zu bombardieren. Das hieß damals Operation Prosperity Guardian. Man hat Raketenstellungen angegriffen, Radartechnik, hat die Houthis wieder auf die Terrorliste gesetzt. Die waren da vorher runtergenommen worden. Die EU hat sich auch daran beteiligt, hat angefangen, die Handelswege zu schützen, Kriegsschiffe ins Rote Meer geschickt. Also man hat das alles versucht.
Aber das zeigt ja nur die Dringlichkeit. Aber wirklich wirksam waren diese Aktionen nicht, oder?
Genau, weil diese Angriffe haben nicht aufgehört. Die Amerikaner haben dann unter Trump jetzt im Frühjahr nochmal eine Schippe draufgelegt, haben dann nochmal schwere Angriffe geflogen, haben viel zerstört. Also das Verteidigungsministerium meinte halt, ja, wir haben da 87% Raketen, Drohnen, 900 Angriffe geschossen und so weiter und so fort. Aber selbst dann gelang es nicht, diese Houthi zu entmachten oder entscheidend zurückzubinden. Das Problem war einfach, am Ende waren diese Militäraktionen trotz hochmoderner Waffentechnologie und den riesigen Kosten, die man reingepackt hat, haben die relativ wenig erreicht. Und es ist eine Blamage bis zu einem gewissen Grad. Man muss aber auch wissen, warum das so schwierig ist. Die Houthis sind weit entfernt, die sitzen halt in Südarabien. Man hat da nicht viel Geheimdienstinformationen. Das war ein Land, wo man sich nicht viel damit beschäftigt hat. Und man hat in den letzten 20, 30 Jahren natürlich die Erfahrung gemacht, wenn man wirklich gegen so ein Regime vorgehen will, dann braucht man wahrscheinlich Bodentruppen, wie man es in Afghanistan hatte bei den Taliban 2001. Da ist niemand bereit, das wirklich zu tun. Ja. Und die Houthis sind nicht zum ersten Mal solchen Luftangriffen aufgesetzt. Sie hatten das früher schon in den ganzen Bürgerkriegen, die sie im Jemen durchgemacht haben. Das heißt, die sind bis zu einem gewissen Grad einfach auch immun gegen sowas.
Mhm. We had a very good outcome.
Gut, aber dann kam ja diese wirklich überraschende Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, nur wenige Tage nach dem Houthi-Anschlag auf dem Flughafen Ben-Gurion in Tel Aviv. Da sagte der engste Verbündete Israels, wir Amerikaner haben eine Einigung mit den Houthi.
Die Houthis haben announced that they are not, or they've announced to us at least, that they don't want to fight anymore. And we will honor that.
Genau, er saß halt dann im Weißen Haus und hatte den kanadischen Ministerpräsidenten zu Besuch. Mitten aus dem Nichts heraus hat er dann eben angekündigt, dass die Amerikaner ihre Luftangriffe gegen die Houthis sofort einstellen würden.
We will stop the bombings and they have capitulated.
Und noch angefügt, die Jemeniten hätten auch gleich noch kapituliert. So in typischer Trump'scher Manier.
They say they will not be blowing up ships anymore.
Und das wirkte eigentlich alles sehr seltsam, weil eigentlich hat man eher den Eindruck gehabt, der Konflikt wäre am Eskalieren. Mhm. Und plötzlich kam dann diese Kehrtwende und das war natürlich auch ein Affront für die Israeli, die eben, wie wir gesehen haben, kurz vorher noch bombardiert wurden von den Houthi. Ja, auf den ersten Blick wirkte das sehr verwirrend und sehr überraschend.
Mhm. Aber kann man das auch ein bisschen als Kapitulation der USA lesen? Dass sie einfach keine Kräfte mehr investieren wollen in diese Houthi?
Ja, also das ist halt die Frage, das wird sich, glaube ich, zeigen. Auf den ersten Blick wirkt es wirklich wie eine Kapitulation, das hätte man es eben nicht hingekriegt, die klein zu kriegen. Andererseits stellte sich dann später heraus, dass Trump auch darum ging, halt von den Houthis eine Garantie zu bekommen, dass sie keine US-Schiffe angreifen. Die Houthis jedenfalls haben das in dem Moment auf alle Fälle als Kapitulation der Amerikaner gesehen und haben das auch propagandisch ausgeschlachtet, haben gesagt, die Amerikaner sind gescheitert, im Jemen gescheitert und so weiter und so fort. Mhm. Und haben sich eigentlich in ihrer Vorgehensweise bestätigt gefühlt, zumindest nach außen hin.
Mhm. Okay. Ja, und jetzt, wir haben es eingangs gehört, der Houthi-Sprecher hat den USA damit gedroht, ihre Störmanöver im Roten Meer aber jetzt wieder aufzunehmen, trotz dieses Abkommens, das Trump mit den Houthi offenbar geschlossen hatte. Was erwartet die USA jetzt?
Das wird sich jetzt zeigen, glaube ich, weil die Beteiligung der Amerikaner bei dieser Operation gegen den Iran war ja relativ kurz. Das war ja nur eine einzige Angriffswelle auf die Atomanlagen. Mhm. Jetzt herrscht ja Waffenstillstand zwischen Iran und Israel im Moment und auch die Amerikaner greifen nicht mehr an. Das heißt, möglicherweise haben die Houthis gar keinen Grund, das wieder aufzunehmen. Es wird sich aber zeigen, natürlich, weil die Lage immer noch sehr volatil ist, Das heißt, es gibt immer noch die Möglichkeit, dass es eskaliert und dass die Houthis dann ihre Drohungen durchaus wahrmachen könnten und eben amerikanische Schiffe auch wieder angreifen können.
Gut, aber welche Optionen hat Trump noch?
Er hat nicht viele. Er hat ja, wie gesagt, schon versucht, die Houthis mit Bombardements zur Raison zu bringen. Dann hat er versucht, mit ihnen einen Deal zu machen. Also ganz viele Optionen gibt es da nicht mehr, außer man will halt den Kampf im Jemen einfach noch ganz groß ausweiten. Mhm. Er könnte versuchen, die Anti-Houthi-Milizen dort zu stärken. Ob das funktioniert, ist auch eine andere Frage. Ich denke aber, dass im Moment Trumps Konzentration eher auf den Iran ist und eher davon ausgeht, als wenn er mit dem Iran ein Auskommen findet, dass dann das Auskommen mit den Houthis automatisch kommt.
Okay. Aber die Schwächung Irans nach den israelisch-amerikanischen Militärschlägen ist für die Achse des Widerstands ein weiterer herber Schlag, wenn nicht das Ende. Aber die Houthis, du hast es beschrieben, sind schlagkräftiger als die anderen iranischen Proxys. Das haben sie in den letzten 2 Jahren bewiesen und sind es immer noch. Wie schätzt du die Rolle der Houthi insgesamt denn ein? Also realistischerweise jetzt, wenn Iran als Verbündeter so geschwächt ist.
Wenn man sich diese Achse des Widerstands anguckt, das ist ja, wird ja immer wie so eine Krake beschrieben. Es hat die verschiedenen Arme und dann ist der Kopf. Und die Houthis sind vielleicht einer der Arme, nicht ganz direkt, aber so. Jetzt ist der Kampf beim Kopf angekommen, also beim Iran. Mhm. Das bedeutet aber nicht, dass die Houthis weg vom Radar sind. Denn wie wir ja gesehen haben, im Gegensatz zu den anderen Partnern in dieser sogenannten Achse des Widerstands, sind die Houthis sehr widerstandsfähig. Sie haben ja ihre eigene Agenda. Man hat nicht geschafft, sie zur Raison zu bringen. Und sie können jederzeit eben immer wieder entweder den Welthandel stören oder weiterhin Raketen auf Israel abschießen. Also ich denke, als Akteur werden sie auch weiterhin aktiv bleiben und eine Rolle spielen, nicht zuletzt auch in Jemen. Und ich glaube, den Iranern wird es auch gelingen, in Zukunft den Houthis immer noch ein paar ballistische Raketen oder Antischiffswaffen zu liefern. Daran werden jetzt die Schläge, die Israel und Amerika gegen Iran unternommen haben, nichts ändern.
Ich danke dir, lieber Daniel. Grüße nach Beirut.
Danke dir und Grüße nach Zürich.
Das war NZZ Geopolitik. Das große Ganze verstehen. Heute mit Nahost-Korrespondent Daniel Böhm. Mein Name ist Marlin Oehler. Und wer noch mehr über die Achse des Widerstands oder andere spannende Reportagen unseres Korrespondenten aus dem Nahen Osten und der Golfregion lesen möchte, dem lege ich gerne ein NZZ-Digital-Abo ans Herz. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Nächste Woche am Start ist dann wieder mein geschätzter Kollege David Vogel. Macht's gut und bis bald.